So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Und ich befinde mich wieder in einem meiner Lieblingsrestaurants. Ja, das wahrscheinlich schon. Ich war hier schon so oft und bin es jetzt wieder. Man kann hier so wunderbar wegchillen, sich wegträumen. Und wenn man so ein bisschen durch die Augen zwinkert, dann und die Regenschirme, Sonnenschirme, wie man es nennen mag, oben am Firmament sieht, die hier aufgehängt sind, dann hat man das Gefühl, man ist irgendwo an der Toskana vielleicht oder irgendwo am Meer. Ich bin am Walter-Benjamin-Platz im Viviet und mein heutiger Gast, sie ist eine großartige Schauspielerin, Filmemacherin, Künstlerin. Sie hatte zwei Staatsbürgerschaften, nämlich die amerikanische und die deutsche. Sie ist zweisprachig aufgewachsen und eine richtige Nomadin. Eigentlich ist sie nie irgendwo fest, sondern immer überall und heute hier. Hallo, Janina.
Hallo, Nico.
Es hat geklappt. Was nämlich jetzt
geklappt.
Unsere, wie sagt man neudeutsch, Zuhörenden nicht wissen. Ich habe zum ersten Mal, obwohl das ja eigentlich hier ein Credo von diesem Podcast ist, den ganzen Anfang nochmal neu gemacht.
Ja. Dir ist das schöne Wort Nomade nicht eingefallen.
Ja, ich dachte, bin ich jetzt völlig bekloppt? Du bist ja eine Nomadin, oder?
Ja, voll. Ich bin tatsächlich eine Nomadin. Deswegen war das jetzt, glaube ich, auch gut, dass wir mal kurz unterbrochen haben. Das war voll in Ordnung, weil das, glaube ich, ein wichtiges Wort ist, um
dich zu beschreiben.
Ja, irgendwie schon.
Also wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist ja irgendwann mal geboren worden und zwar
nicht
in Berlin.
Ja, ich glaube schon. Nicht in Berlin, aber auf alle Fälle in diesen Körper, auf diese Welt. Und genau, ich bin dann in Frankfurt gelandet, so als meine Mama entschieden hat, jetzt ist es Zeit. Und genau.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Komm, du kannst schon bringen.
Oh ja, da kommt unser Essen.
Ja, die wunderbare Bedienung
ja
hier.
Herrlich.
Ist so süß. Die ist mal so lieb. Ich kriege jetzt hier wunderbar die leckersten
Sommerrollen
mit Lachs. Oh, die sehen so toll aus. Ja.
Wunderschön.
Da beiße ich auch gleich mal rein.
Ja, unbedingt.
Zur Freude aller. Nein, aber wieder zurück zu dir.
Genau, in Frankfurt. Frankfurt geboren und danke.
Wow. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Was ein Treat, Nico.
Oder?
Das ist ja so ein Geschenk mit dir.
Ja, mit dir. Vor allem möchtest du Stöcker, wollte ich gerade sagen.
Ich hatte
so Wortfindungs- Stäbchen. Wortfindungsschwierigkeit. Das passt ja, wenn man einen Podcast macht, dass man nicht so gut sprechen kann. Naja. Und Frankfurt, wie kam das, dass du da aufgewachsen bist? Weil deine Eltern?
Genau, weil meine Eltern dort leben. Meine Mama kommt ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Und mein Papa hat eine Verbindung zu Österreich und hat dann aber auch die größte Zeit so seines Erwachsenenlebens eben in Deutschland verbracht. Ja, und da bin ich geboren und aufgewachsen. Und ja, Mama hat dann schon ganz früh in den USA ganz viel gearbeitet und deshalb auch so ganz früh meine Verbindung zu den USA und genau.
Das heißt, deine Mutter ist sozusagen die Amerikanerin?
Genau, also meine Mama ist trotzdem deutsch, aber sie hat eben in den USA gearbeitet als Assistentin von, ich weiß jetzt nicht, ob du den kennst, Tony Robbins. Das ist so ein Motivationsspeaker.
Ach, also ist mir zumindest nicht ungeläufig.
Ja, also genau. So, und genau, meine Mama hat eben ganz, ganz früh mit ihm gearbeitet, wo er noch so ein bisschen noch nicht so super bekannt war.
Ja.
Und genau, da ist sie dann immer durch die USA gereist mit ihm, hat für ihn übersetzt und ja, deshalb war ich dann auch oft schon in den USA und Mama hat mit mir Englisch gesprochen und so, weil das irgendwie so ein Teil unseres Lebens halt war von Anfang an.
Da bist du sozusagen mit dem Reisen schon in Berührung gekommen.
Ja, irgendwie schon, obwohl ich natürlich, also die meiste Zeit zu Hause war und auf Mama gewartet habe, dass sie wiederkommt, aber es war, ich glaube, ich wurde ganz früh davon geprägt, so dieses... den Lifestyle, den meine Mama auch hatte, von 6 Wochen San Diego und dann 6 Wochen Sydney und dann kam sie kurz und dann war sie wieder 5 Wochen in New York und so.
Ach, wie geil.
Also das hat mich, glaube ich, schon so einfach auf unterbewusster Ebene ganz schön geprägt.
Ja,
ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und wie haben sich deine Eltern kennengelernt?
Oh, meine Eltern, die haben sich im Fitnessstudio kennengelernt.
Nein. Ja. Wo, aber wo? In Frankfurt?
In Frankfurt, genau, oder in der Nähe von Frankfurt. Ich glaube, in Offenbach.
Ja.
Genau, good old Offenbach. Offenbach Wohls. Genau, die haben sich im Fitnessstudio kennengelernt und mein Papa, die sind auch immer noch zusammen. Die sind seit, was weiß ich, oh Gott, jetzt sage ich was Falsches, aber irgendwie 35 Jahren verheiratet und in love. Die sind so in love. Also die Wirklich? Zwei, die sind echt der Hammer. Und mein Papa hat meine Mama gesehen. Also das, ich erzähle jetzt mal die Story, die natürlich meine Eltern mir immer erzählen. Aber mein Papa hat meine Mama gesehen, wie sie da irgendwo trainiert hat an einem Gerät und hat gesagt, diese Frau heirate ich und mit der werde ich mein ganzes Leben verbringen. Ja, und irgendwie jetzt, keine Ahnung, was ist es, 40 Jahre später ist es halt echt so.
Und also, du bist entstanden. Hast du eine Schwester?
Ich bin entstanden. Ja, ich habe zwei Halbschwestern. Aus einer vorherigen Beziehung von meinem Papa, sind auch 12 Jahre älter als ich, sind Zwillinge, haben schon Kinder und mit denen bin ich dann aber auch aufgewachsen. Also sie sind trotzdem meine Schwestern. So.
Ja.
Und dann habe ich einen kleinen Bruder, der ist 4,5 Jahre jünger und den liebe ich über alles auf der Welt.
Ach süß.
Ja.
Und was machen die? Wohnen die auch in Deutschland?
Nee, die leben auf Zypern.
Ach.
Meine Eltern und mein Bruder leben auf Zypern, da haben meine Eltern vor so 2,5, 3 Jahren ein Bungalow gebaut.
Ja, iss mal bitte was. Also,
ja, ich esse jetzt mal was.
Beiß einmal richtig rein. Ja. Was hast du da Leckeres?
Ich habe hab jetzt hier ein Curry mit Seidentofu und leckeren, ich glaube, es ist Gemüse und Ananas und all the good stuff.
Das ist so gemein, weil ich die ganze Zeit meine leichten Sommerrollen aber gut in den Mund schieben kann und du eigentlich hier der Gesprächsgast bist, deswegen kann ich dir jetzt nicht was voressen. Du musst da mal reinbeißen.
Ja, voll, ich muss da jetzt mal reinbeißen, aber du kannst natürlich auch gerne ein bisschen was von mir haben, Nico. Ich bin ja so ein Ich liebe das ja, wenn man so teilt, beim Essen und bei allem. Nee, ich bin vegan, ich esse kein Platz. Aber.
Guten Appetit.
Ja. Danke dir auch.
Jetzt hört man dich natürlich weniger gut, aber bitte ist, ich kann ja. Also die wohnen beide auf Zypern und dein anderes Geschwisterteil?
Mein Bruder auch und meine Schwestern, die leben noch in der Nähe von Frankfurt. Sind da halt natürlich auch anders verwurzelt, weil die Kinder haben und so 9-to-5 Jobs und so. Also einfach einen anderen Lebensstil, der jetzt nicht so wie ich so alle 3 Wochen woanders. Genau.
Und Zypern, weil die beiden sich da verliebt haben oder steuerlich oder?
Ich glaube, die haben sich einfach verliebt und die wollten ans Meer und die wollten raus aus Deutschland und ja. Und dann
arbeiten die beide dann noch?
Ja, also schon immer mal wieder. Es ist echt lustig. Mein Bruder hat sich so voll reingearbeitet in Krypto und sowas. Und meine Mama war früher auch Bankerin für JP Morgan in New York. Genau, und jetzt, ich glaube, jetzt machen die irgend sowas Kryptomäßiges. Aber das kann ich dir jetzt auch nicht genauer erzählen, Nico, weil mehr weiß ich darüber auch nicht.
Also spannend. Ich finde ja so schön bei dir oder generell mit den Gesprächspartnern darüber oder Partnerinnen darüber zu sprechen, wo du quasi angefangen hast. Und zwar, dass du gesagt hast, dass deine Kindheit davon geprägt war, dass ihr viel rumgereist seid. Jetzt bist du aber ein bisschen auch das, sagt man, schwarze Schaf. Also wie kam denn...
Ja, schon lustig, ja, dass du das sagst. Naja, schwarze Schaf im Sinne von, ich bin halt echt die einzige Künstlerin in meinem...
Ja, wann bist du denn mit der Kunst, die du heute betreibst, in Verbindung? Also wann ist es dir aufgefallen, dass es bewusst...
Also, das ist echt lustig. Meine Mama erzählt das auch immer, aber ich kann mich da auch dran erinnern.
Ja.
Irgendwie so mit 3 habe ich gesagt, ich werde Schauspielerin und ich will auf die Bühne und so. Und also das irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, das habe ich irgendwie mitgebracht. Weil, also mein Oma, Opa, die haben eine Metzgerei und ja, Papa hat als Psychologe gearbeitet und so. Also da war jetzt, ich hatte jetzt keine Künstler, die mir irgendwas vorgelebt haben. Ja. Aber für mich war klar, ich bin Schauspielerin und will auf die Bühne und so. Ja, das war irgendwie, war ganz schnell, einfach, es war ganz klar. Das habe ich auch, ist auch interessant, ich habe da nie dran gezweifelt. Also selbst in den, das kennst du ja auch, in den Zeiten, wo man so denkt, kommt irgendwann wieder ein Job und kann ich irgendwie meine Miete zahlen und all diese Sachen. Ich habe noch nie dran gezweifelt, dass das mein Weg ist. Das ist voll schön.
Wow.
Dafür bin ich auch richtig dankbar.
Mensch, das ist ja wie der Mandalorian, der sagt auch immer, das ist der Weg.
Das ist der Weg.
Ach, ich liebe
Nikolai, das ist der Weg.
Das ist dein Weg. Der große Durchbruch im Prinzip von Pedro Pascal, wobei der vorher ja schon gut dabei war, aber seitdem liebe ich den noch viel mehr. Spannend, das heißt, du bist, als Kind ist das dir wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwie in die Wiege gelegt worden und wie waren denn dann deine ersten Schritte? Haben deine Eltern gleich so dich akzeptiert und gesagt, ja klar, die wird jetzt Schauspielerin, das ist in Ordnung oder musstest du schon erstmal dich da auch beweisen und sagen, du machst jetzt erstmal was Vernünftiges?
Nee, also da muss ich sagen, waren meine Eltern von Anfang an immer auf meiner Seite und haben mir, haben mich unterstützt, wo sie so konnten, also voll. Und ich würde sagen, so das wahrscheinlich so das erste Große war, dass ich meiner Mama jahrelang, also das, oh Gott, das fühlt sich jetzt an wie jahrelang, aber gut, so alt war ich noch gar nicht, aber irgendwie super lang, ich weiß es echt noch, ihr in den Ohren lag, dass ich zu, wie hieß das nochmal, Kinderquatsch mit Michael.
Ach nein.
Kennst du das noch? Dieses Michael Schanze. Genau. Und ich wusste auch genau, was ich da singen will, nämlich he's got the whole world in his hand, he's got the whole wide world. Also so einen englischen Gospel, wurde gespielt auf der Hochzeit von meinem Onkel, der inzwischen geschieden ist, aber anyways, genau. Und dann habe ich meine Mama irgendwie so lange bequatscht, bis sie dann da hingeschrieben hat, weil ich war halt irgendwie, ich glaube, war 4,5 oder so.
Ja.
Ja, und dann war ich mit 5, war ich bei Michael Schanze und habe He's Got the Whole World gesungen.
Wirklich?
Ja, und ich hatte keine Zähne. Weil so, es war so gerade so die Zeit so zwischen Milchzähne und erste Zähne. Nein. Da kam das echt. Das
echt? Also ihr wurdet ausgewählt. Also,
ja, genau. Und ich saß da, wo wurde es aufgezeichnet? Irgendwo im Norden, ich glaube in Rostock oder so.
Ach.
Ja, und dann habe ich da meinen englischen Gospel gesungen. Ohne Zähne im Mund.
Und wie war das? Also, wie kannst du dich noch erinnern? Also,
ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur, ich war ganz schön nervös. Und ich habe dann mal Jahre später, haben wir uns mal diese Aufnahme angeguckt. Ich habe halt kaum einen Ton rausbekommen, weil ich so nervös war. Ach, aber geil. Ja, sweet.
So, los, einen kleinen Sidekick hier. Michael Schanze, den wollte ich Jahre später mal, hatte ich mit dem zu tun, weil ich den unbedingt beim Jedermann mal haben wollte. Das hat dann leider nicht geklappt, weil es ihm gesundheitlich auch nicht so gut ging. Aber wir haben sehr lange, sehr viel kommuniziert miteinander. Und er ist ja so ein bisschen auch einer meiner Helden der Kindheit. Mhm. Ich meine, man ist ja ein gut aussehender Typ, ne? Der hatte ja die größten Shows. Ja, ich meine, war eine riesige Institution im deutschen Fernsehen.
Krass. Toll, ja.
Dass du da aufgetreten bist als 5-Jährige.
Ja, also ich glaube, das war wahrscheinlich so eine Initialzündung irgendwie. Und ja. Und dann halt so natürlich Classic im Kinderchor und in Kindermusicals und halt so was man so macht. Und aber ja, da muss ich sagen, haben meine Eltern mich eigentlich immer unterstützt, also so, wo sie halt konnten.
Wow.
Voll, ja.
Und kam dir das zugute, dass du gleich, ich meine, da warst du noch relativ jung, wann hast du denn ernsthaft darüber nachgedacht, dass das, ich meine, als Kind ist man ja noch irgendwie noch frisch und her, ja, wann hast du denn darüber nachgedacht, dass es deine Berufung ist oder das, was du vielleicht bis zu deinem Lebensende machen möchtest?
Also es gab echt so einen einschneidenden Moment, wo ich wusste, das ist ein Beruf und den will ich jetzt als Beruf machen. Also wirklich so ganz rational das entschieden habe ich. Da war ich 16 und da hatte ich gerade ein Jahr lang für den ZDF die Serie Romeo featuring Julia gedreht. Mhm. Und das war halt so, da war ich ja noch in der Schule und so. Und dann war ich immer in Freiburg und wir haben da gedreht und habe dann auch manchmal die Klassenarbeiten halt so remote geschrieben und sowas. Und es hat auf einmal so, war von diesem Schulleben, wo ich sowieso, ach, ich hatte so ganz viel Mobbing-Zeugs in der Schule, also Schule.
Warum? Woher kam das?
Das kam, glaube ich, dadurch, dass ich schon so früh immer wieder in so Fernsehproduktionen war. Und es ist dann natürlich immer schwierig, gerade so unter den Mädels so. Und dann sticht man so ein bisschen raus, weil man halt irgendwie in der Zeitung ist oder sowas. Ach, ich meine, es ist dann irgendwie Offenbach Post, aber trotzdem, das hat schon.
Naja, okay, ein bisschen so ein Local Hero auch natürlich. Ne?
Und ja, das hat dann, glaube ich, schon immer so ein bisschen. Ich hatte dann so irgendwann so eine Außenseiterrolle und dann war ich auch immer wieder weg, auch für diese Produktion eben, für Romeo featuring Julia. Und dann ging das los, dass es irgendwie nicht mehr ganz so nice war in der Schule. Anyways, aber genau. Als ich diese Serie gedreht habe, da wusste ich, ach so, ich mache das jetzt. Das war meine erste große Shakespeare-Produktion mit dem SWR-Sinfonieorchester. Das war der Hammer.
Was war das genau? Das habe ich jetzt in der Recherche gar nicht.
Also es war eine Doku-Serie, wo wir ein Jahr lang begleitet wurden. Das waren dann irgendwie, ich glaube, wir waren 8 Schauspieler und Sänger und Rapper, wie wir Romeo featuring Julia auf die Bühne gebracht haben in Freiburg mit Sigrun Fritsch, war die Regisseurin vom Panoptikum Theater und eben mit dem SWR Sinfonieorchester. Das war so eine Riesenproduktion.
Wow.
Und der Kika/ZDF haben uns da begleitet ein Jahr lang in den Proben und wie wir wie wir die Songs lernen und so.
Was war das für ein Aufruf? Irgendwann, da musst du ja auch erstmal rankommen. Das war schon sehr speziell auch, finde ich.
Ja, voll. Also ich war irgendwie, seitdem ich 12 war, in so einer Schauspielagentur in Frankfurt. Darüber haben die mich halt gefunden. Genau. Und dann wurde ich da eben als Julia gecastet. Und es war für mich so die erste große Rolle und Shakespeare. Und also es war so ein richtig meine Initiation into Acting. So.
Wie alt warst du da?
Als ich gecastet wurde, war ich, glaube ich, gerade 15 und dann, als es alles abgedreht war, war ich 16.
Du bist ja jetzt gerade mal Anfang 20.
Genau, ich bin ja gerade erst 19, also es war so vor so 3 Jahren.
Ja, so siehst du zumindest aus. Spannend. Yes. Also das war sozusagen die Initiallösung, die Tour zur weiten Welt. Du hast aber trotzdem es geschafft, Schule trotz Mobbing, trotz Produktion, trotzdem zu Ende zu bringen.
Ja, ich habe auch eine Klasse übersprungen. Ich war so in der Schule eigentlich so ein Brain-Überflieger und habe auch ein super Abi hingelegt und sowas. Aber mit allen möglichen tiefen Depressionen und allem Möglichen. Also
als junger Mensch schon.
Ja, ja, voll. Total. Also ich hatte da schon sehr dunkle Zeiten. Auch mein bester Freund ist ganz tragisch gestorben in der 7. Klasse. Also so die Schulzeit, alter Falter, das war schon heftig. Das
ist spannend. Ja. Kannst du, also ich will dir gar nicht jetzt summen, aber was mich interessiert ist nicht, wie bist du denn durch diese Zeit gekommen, gerade durch als junger Mensch? Was hat dir da geholfen?
Also echt 100% die ersten künstlerischen Schritte, die ich damals schon gemacht habe. Also ich habe auch viel Musik gemacht in der Zeit, viel geschrieben. Ich war dann mit 14 war ich in so einer Kika-Serie, die heißt Dein Song, die gibt's immer noch. Und da hatte ich dann Musik für geschrieben und dann war ich in dieser Serie und also so wirklich die Kunst von Anfang an hat mich immer wieder so gerettet. Und dann natürlich so im Schauspiel Frankfurt im Theaterclub und sowas. Ja, das war so meine Rettung, glaube ich, immer wieder.
Also du hattest jetzt aber keinen Menschen, der dir zur Seite stand, sondern es kam viel aus dir heraus.
Das ist eigentlich aus mir heraus. Wow. Also klar, meine Eltern haben irgendwie auch versucht.
Dann jetzt gesehen und gespürt auch.
Ja,
ne?
Schon. Aber ich meine, das ist ja, da passiert ja dann auch so viel in den Schulkontexten und so.
Ja,
aber das war schon, also ich will definitiv nicht wieder in diese Zeit zurück wollen. Das war schon crazy.
Also ich finde, das ist total schön. Danke, dass du da uns so einen Blick gewährst.
Ja.
Dass du vor allen Dingen aus dir heraus so eine Kraft entwickelt hast, die du ja scheinbar bis heute dir bewahrt hast. Weil ich meine, das sind ja auch bis heute Dinge, die ja nicht immer nur gut laufen in dem Job. Ne?
Ja.
Wie gehst du heute mit so vielleicht negativen Momenten um? Bist du da immer noch bei dir und rettest dich aus der Situation oder hast du heute andere Wege, wie du aus so dunklen Phasen rauskommst?
Also ich muss sagen, heute inzwischen habe ich mir ein so wunderbares Netzwerk an unfassbar tollen Freunden aufgebaut.
Stark.
Also das ist auch echt, da ist so die kleine Janina konnte ganz schön heilen, so mit den tollen Freundschaften, die ich jetzt habe, versus halt in der Schulzeit, wo dann ich irgendwie allein auf dem Klo saß und geheult habe und gehofft habe, dass die Pause endlich vorbei ist. So.
Ach, scheiße.
Also diesen Teil von mir habe ich voll heilen können und ich bin jetzt ich fühle mich in so toller Community, so auf der ganzen Welt. Also ich habe ja durch meine ganzen Reisen und so wirklich Freunde auf der ganzen Welt. Also das ist ein riesen Rückhalt. Und dann ist es nach wie vor meine Kunst und das künstlerisch Tätigsein voll. Also ich merke das auch, wenn ich gerade weniger Projekte habe oder weniger selbst so anstoße, dann bin ich immer unausgeglichener. Mhm. Also ich bin dann am ausgeglichensten, wenn ich arbeite. Das ist immer, war auch schon immer so. Was natürlich auch mit seinen eigenen Risiken kommt so. Aber ja, es ist absolut die Arbeit und dann ich mache viel Meditation und ich arbeite mit meinen Träumen und mit meinem Unterbewusstsein. Also ich habe da schon so meine Tools, auf die ich immer wieder zurückgreife.
Mhm.
Ja.
Genau, das wollte ich wissen. Also du kennst es sicherlich auch. Was machen wir, wenn wir nicht beschäftigt sind gerade? Oder wir definieren uns ja doch in Anführungsstrichen leider viel über diesen Beruf, weil das ist ja quasi das, womit wir auch Und voll. Ja, wir verstecken ja nichts. Also es ist jetzt, wenn du Autoverkäufer bist, dann hast du das Auto, in dem du stehst, ne? Aber das bist nicht du, so, oder die Marke. Wir sind die Marke, und wenn die nicht angenommen wird, dann funktioniert es halt nicht so. Deswegen spannend. Also du arbeitest mit deinen Träumen, du arbeitest mit dir selbst, ganz viel, du meditierst, und das hilft dir bis heute auch durch nicht so gute Zeiten zu gehen.
Absolut, absolut. 100%. Und es ist auch, also das ist auch sowas, das ist irgendwie sehr tief in mir angelegt, weil während meine Mama durch die Welt geflogen ist, als ich klein war, mit Tony Robbins, hat mein Papa eine Taekwondo-Schule geleitet, und ich bin in seinem, ich bin in seinem Dojo aufgewachsen, wurde ganz früh, ich hatte gar keine andere Wahl, weil ich einfach in diesem Dojo aufgewachsen bin, bin ich mit Meditation aufgewachsen und mit Taekwondo, und habe dann natürlich meinen Schwarzgurt gemacht.
Wow.
Und also so, weil das halt quasi von Papa, ich habe mir halt, meine Seele hat sich ja irgendwie diese Eltern ausgesucht, und genau, und deswegen ist das aber auch was irgendwie ganz tief, mich irgendwie so nach Hause bringt, wenn ich meditiere, weil es halt, das habe ich ja halt gemacht mit 3 Jahren schon so, weil Papa das gemacht hat.
Also es ist erstaunlich, Janina, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Tage und du bist so ein herziger Mensch, so positiv, immer am Lächeln, und irgendwie habe ich dich noch nie traurig oder böse gesehen. Das ist ja, also mein Hoch auf dich und deine Kraft, ne, auch deine Stärke, weil es bedeutet ja ganz viel. Ich meine, ich weiß ja selber, wie schwer das ist, und selbst wenn man sagt, du hast tolle Freunde, das ist, also ich finde das ganz wichtig und gut, aber am Ende bist du ja immer doch auch für dich verantwortlich, wenn das nicht funktioniert, dann ist das ja, also wirklich stark, finde ich total toll. Und ich wusste gar nicht, hast du Taekwondo kannst, sondern gefährlich.
Ja, gefährlich.
Siehst du, mal, die Netten sind so die.
Ja, ganz genau. Die Netten. Ganz genau. Ich muss nicht drüber reden, aber wenn es drauf ankommt,
cool. du warst in deiner Teenie-Zeit schon richtig gut dabei, hast ordentlich gedreht. Du hast da schon sozusagen die Höhen des Berufs auch kennengelernt.
Oh, und die Tiefen.
Und die Tiefen mit allem Neid, der dazu war.
Ja. Mhm. Und auch, also muss ich echt dazu sagen, das war auch eine andere Zeit, was so, auch so, also das ist echt crazy, aber was so MeToo-Zeugs anging, von wegen, ich habe schon ganz früh, also echt so mit 14, 15, richtig krasse Übergriffe erlebt.
Nein.
Ja, voll. Deswegen bin ich auch heute so eine krasse Feministin, die so voll darauf aus ist, Gleichheit und keine Misogyny und sowas, weil es einfach, ich habe das schon super früh mitbekommen. Also ich wurde echt sehr früh eingeführt in die Höhen und Tiefen.
Wow.
So, 100%.
Wow, okay, das ist nicht schön. Und da gab es dann, da ist man ja noch, genau, damals ist man ja noch mal anders damit umgegangen.
Voll, und ich war halt auch noch ein Kind.
Ja,
so.
Das doch nicht
also,
vergessen. Ja,
ich habe da alles schon mal gut mitgenommen. Aber bin ich jetzt eigentlich dankbar für, weil ich kann so vieles so anders jetzt betrachten, weil ich da schon mal durchgegangen bin, so vor 15 Jahren quasi. Ja.
Du hast gedreht, warst da relativ erfolgreich, hast auch schon Geld verdient, was ja auch nicht so unerheblich ist. Wie ging denn dann der Weg weiter? Also ging es dann so munter weiter, du brauchtest gar keine Ausbildung mehr?
Es war dann wirklich so, also diese Romeo featuring Julia Produktion, ich weiß es noch, an dem letzten Tag, wo wir abgedreht hatten, wir hatten die letzte Vorstellung und meine Eltern waren da, es war in Freiburg, mein Bruder auch, und dann sind wir mit dem Auto nach Italien gefahren, für unseren Sommerurlaub. Yeah. So. Und ich weiß noch ganz genau, auf der Rückbank, auf dieser Fahrt, habe ich entschieden, nach der Schule, ich studiere Schauspiel. So. Das war klipp und klar im Moment.
Yeah.
Und dann, da war ich halt gerade 16 und ich habe mit 17 Abi gemacht, weil ich halt eine Klasse übersprungen hatte. Genau, und dann habe ich einfach angefangen, mich zu bewerben bei all den Schauspielschulen und habe halt diese ganze Tour gemacht, die man so macht an alle Schauspielschulen. Und dann hat es in Stuttgart geklappt und dann war ich in Stuttgart, direkt nach meinem Abi bin ich dann nach Stuttgart gezogen und habe da meinen Bachelor gemacht an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.
Wow.
Genau. Ja.
Und erzähl mal, wie war die Zeit? War die gut?
Gerade
mit den Erfahrungen, die du gemacht hast vorher als...
Also Retrospektive war die schon echt gut. Ich glaube, das Tollste daran war, dass es das erste Mal ein Ort für mich war, wo ich mich nicht als Alien gefühlt habe.
Ah, okay.
Weil ich war halt auch so in der Schule, ich war auf so einer ganz normalen Schule, da gab es jetzt keine Theater-AG oder sowas. Und ich war halt auch so, ich war so die Künstlerin, Außenseiterin, die einzige Künstlerin meiner Familie. Und auf einmal bin ich da halt in einer Klasse von 8 Leuten, die alle nichts anderes gerne machen, so außer Shakespeare lesen und über Filme reden und so und morgens um 8 super gern aufstehen, um Qigong zu machen und danach Stimmbildung und so. Und das war schon toll. Und ich war da auch die Jüngste in unserer Klasse und habe mich da eigentlich sehr auf einmal das erste Mal so zugehörig gefühlt. Es war schon toll.
Wow.
Also dafür bin ich auch sehr dankbar.
Ging dann nach der Schule es genauso nahtlos weiter wie davor?
Nicht so ganz. Also ich hatte auch während der dem Studium immer wieder Anfragen, was natürlich so ein bisschen problematisch war, weil wir konnten ja nicht fehlen und man so. Genau, und da habe ich doch ganz schön viel abgesagt. Das hat dann auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Distanz zu dieser deutschen Fernsehwelt, in der ich schon voll drin war, dann geschaffen, weil ich halt 4 Jahre lang quasi unavailable war. Und ich habe dann noch einen Master da dran gehängt in Stuttgart. Master in Sprechkunst und Dramaturgie.
Wow.
Und in dieser Zeit wurde mir aber ganz doll klar, dass ich eigentlich jetzt nicht unbedingt diesen Streamline-Weg gehen will von ans deutsche Theater und so, der ja eigentlich so kommt danach. Und und habe dann entschieden, ich will nach New York. Und dann bin ich danach, das war 2018, dann nach New York gezogen.
Ach, wie geil.
Ja. Und habe dann da angefangen, mir meine Base so aufzubauen und am Theater zu arbeiten und habe am Actors Studio studiert. Also ich habe quasi nochmal angefangen, mir woanders was aufzubauen. Aber für mich war halt immer klar, irgendwie New York war immer so, das war schon immer in meinem Feld und auch durch natürlich die Zweisprachigkeit und so. Ja, und dann war ich in New York und dann habe ich da Theater gespielt viel und auch ein bisschen gedreht, aber es war vor allem am Theater und ich habe noch weiter gelernt am Actors Studio von ganz tollen Leuten.
Ja. Stark. Witzig, weil ich durfte mal im Off-Broadway spielen mit so einem deutschen Stück. Wir sind mal mit einem so einem alten Schulbus von New York bis nach Los Angeles über 12.000 Kilometer gefahren. Auch, und es ging um 3 deutsche Auswanderer, die in Amerika einen Videostore, also ein Filmgeschäft aufmachen wollten, was natürlich bei den geschäftstüchtigen Menschen, die es ja doch da über sie sind, und dem deutschen Tugenden, also da gab es so einen Culture-Clash und das war einfach ein geiles Stück, so Roland Schimmelpennig.
Oh,
und cool. Der hat dafür geschrieben,
mega.
I sounds like a German stupid idiot. Und ich war aber genau dafür, war so perfekt, weißt du, und warst du da in New York und wir haben irgendwie 3 Wochen gewohnt, ich weiß noch, in Queens, bin dann immer mit der U-Bahn und dann sitzen da, ich meine, du weißt es selber, du bist New Yorkerin, aber was für mich, ich bin ja ein Alien da gewesen, dann sitzt dann in der U-Bahn neben meinem Kollegen und dann lächelt uns so eine ältere Dame die ganze Zeit an und denkt, hey, was redet die mit mir jetzt so? Und dann sagt die beim Verlassen der U-Bahn, sie hätte uns da gestern gesehen im PS 122. Ich meine, so, kennst du das zufällig? Performance Arts Center oder sowas. Das gibt's doch gar nicht in der. Das passiert mir hier noch nicht mal, weißt du? Ja. Aber da drüben erkennt mich jemand, die da in diesem kleinen Popeltheater war. Aber es war halt total schön. So.
Total toll. Das ist super. Oh, wie schön.
Du hast ja sozusagen beide Einflüsse oder auch beide Mentalitäten, nämlich die amerikanische und die deutsche. Und jetzt hast du auch da gearbeitet oder arbeitest immer noch dort. Wie ist denn das? Also ich meine, ich habe so ein Vorurteil. Denke ich mal, als ich da drüben war, wir sind über 2-3 Monate da getourt und ich hatte wirklich das Gefühl, ich kriege jetzt gleich den Oscar. Ich wurde echt so, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was da drüben ist, vor allem nicht politisch, ist aber dieses Land für mich so, gerade so, das ist ein Movie-Land.
Ja, voll.
Und die haben ja einen ganz anderen Star-Kult, den wir hier gar nicht mehr haben. Also mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs war der Star-Kult hier sowieso vorbei. Ja. Also wir haben unsere Stars, aber es ist jetzt nicht so wie in Amerika, ne? Und was ich da aber so stark finde, ist, die Leute, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, da habe ich leider keinen Bezug mehr, aber damals war es so, sie kennen alle Shakespeare, Ja, und wenn du sagst,
stimmt schon. Ja.
Du bist Schauspielerin oder Schauspieler, heißt es, oh wow. Mhm. Wenn du sagst hier, dann sagt man eigentlich immer, aha, was machst du gerade? Woher kennt man dich?
Ja.
Und in Amerika, ah, Shakespeare, sage ich, es war mal so, ich sage Schauspieler, dann sagen sie, ach ja, oh, was machst du denn? Also aber mit so einem positiven, nicht hier von wegen, aha, woher muss ich dich kennen, sondern ich habe dann zum Beispiel gesagt Theater, wo dann hier schon die Hälfte immer irgendwie nicht mehr hinhörte, sondern wenn ich aber eine Werbung gedreht hatte, weißt du, so 2 Sekunden im Bild war, dann hieß es, ah, ich habe hier eine Werbung gesehen. Da drüben ist aber gewesen, ah, okay, du spielst Theater, was denn, Shakespeare? So war's. Mhm. Und dann sagte ich, ja, auch, aber das war es jetzt gar nicht, ich weiß gerade dieses Stück, ja. Also, womit wir damit getourt sind. Will sagen, dass der künstlerische Support irgendwie ein anderer war und ich das auch anders getan. Natürlich ist die Konkurrenz riesig, ne?
Ja.
Das ist ja mal die Welt, die da auch spielt, aber ich fand so die Power irgendwie, also dieses was wollen, irgendwie spannender und oder sagen wir mal attraktiver oder ja, unterstützender, als es hier war, wo ich immer das Gefühl habe, hier wird man immer ein bisschen gedeckelt.
Ja, voll, absolut.
Siehst du das auch so? Also ist das immer noch so vielleicht? Ich weiß es nicht.
Also absolut habe ich da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was es so gerade angeht, in Deutschland zu arbeiten versus in New York.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, das liegt auch einfach an verschiedenen Mentalitäten, dass die Amis, ich meine, die sind ja irgendwie so ein junges Land noch und I mean, wer weiß, wo das jetzt so gerade hingeht, aber okay. da ist schon so eine Macherkraft irgendwie, die wir Deutschen, glaube ich, nicht haben, ich habe immer das Gefühl, hier ist viel, oder ich spüre das voll, hier ist viel Angst im Spiel oft. Das kommt ganz oft aus einer Angst, während bei den Amis ich oft das Gefühl habe, es kommt eigentlich aus der Lust, einfach auch Unterhaltung zu machen. Auch so dieses, auch die ganze Kultur da von Kunst ist immer direkt verbunden mit Pleasure und Fun und Entertainment. Mhm. Während es bei uns ja oft so ist, okay, ist es sozialkritisch und politisch und ich bin die Erste, die irgendwie ihren Mund aufmacht bei Politik. Aber ich finde, dass die Kunst, der Kunstwillen, als Kommunikationstool, als Connection-Tool, als wir sitzen einfach nur zusammen in einem dunklen Raum und atmen zusammen und lassen uns eine Geschichte erzählen, das hat halt voll den Wert. Und da muss ich jetzt gar nicht unbedingt politisch irgendwie meine Meinung sagen oder sonst irgendwas. Und das ist so eine Kultur, die in den USA und gerade, ich habe ja vor allem in New York gearbeitet natürlich, also ich spreche da jetzt vor allem auch für New York, halt total herrscht. Also da ist halt wirklich eine Lust an Entertainment. Und das prägt das Arbeiten dort schon sehr. Also das kommt, ich habe das Gefühl, es kommt eher aus einer Lust so.
Interessant, dass du New York sagst. Für mich war New York auch immer, also ich kenne New York noch vorm 11. September und danach und vorm 11. September fand ich es ehrlich gesagt sehr harsch mir gegenüber.
Ja.
Aber nach dem 11. September habe ich mich immer mehr in New York verliebt. Also ob ich da jetzt gearbeitet habe oder selbst oft im Urlaub war. Fand ich auch New York immer spannender für mich als Los Angeles. Ich war nach dem Zivildienst mal da und habe mir da auch die ganzen Schulen angeguckt, dann mit meinen 3 Kröten dann mal so ein, du konntest damals noch bei Stella Adler oder bei der New York Film Academy so Kurse buchen.
Ja,
aber
ja,
ich war völlig, ich dachte, jetzt werde ich hier der nächste Leonardo und räume alles ab. Aber es war einfach geil, weil ich selbst da bin ich mitgenommen worden auf irgendwelche Castings noch, weißt du, wo das ist mir hier nie passiert. Also nicht, dass ich das jetzt, aber selbst da war es für mich als ollen Deutschen, ja. Nee, stimmt, interessant. New York ist für mich auch eher noch die kulturell, sagen wir mal, greifbarere Stadt.
Ja,
Los Angeles nicht weniger wichtig oder toll ist, aber ich finde, es ist halt noch oberflächlicher, während New York sowas für mich was. Also es ist eine Film- und Theaterstadt so und Los Angeles ist halt komplett, finde ich, für mich Movieland und schnell und Money und noch mehr.
Ja.
Oder?
Ja, voll. Also ich habe mal auch immer wieder längere Zeit in L.A. verbracht, aber in New York ist es halt so toll. Ich finde, New York ist eine sehr vererdete Stadt. Also es ist so sehr grounded. Irgendwie alles so sehr, sehr praktisch, sehr grounded. Da kann richtig Theater gemacht werden. Und auch ich arbeite da ja für so ein Shakespeare-Theater als Freiberuflerin. Und auch das, da sitzen dann halt manchmal 60 Leute und das doesn't matter, weil es ist einfach, es geht wirklich um das Shakespeare und es geht um die Arbeit. Und also das ist schon, New York ist sehr ich habe das mal so auch einer Freundin gesagt, so brutal ehrlich. Mhm. Es ist so ganz klar, welche Energie du reingibst, das kriegst du zurück von New York. Da ist nichts mit Glamour und sonst irgendwas. Also New York ist so die unglamourösste Stadt überhaupt. Mhm. Während jetzt L.A., ich schon das Gefühl habe, da ist viel so mit, das ist meine Persona und die pushe ich jetzt nach vorne, damit ich in so einen gewissen Circle reinkomme. Auch einfach geografisch, da muss man ja irgendwie, braucht man immer ein Auto, um irgendwo hinzukommen und man begegnet nicht Leuten so. Ja. Und in New York, also was für tolle Leute ich schon in der Subway getroffen habe oder anstehend irgendwie, um sich einen Tee zu holen oder beim Klo und das passiert halt echt in New York. Da läuft man halt einfach mal Cameron Diaz über den Weg. Die ist sehr sweet, mit der hatte ich mal eine süße Interaktion. So. Ach, wie geil. Und es passiert halt in New York.
Ja.
Und das macht das alles so ganz down to earth.
Super, ja, krass. Sag mal jetzt, du sagst gerade in New York, der Podcast heißt ja so Tick Berlin. Wir geben gleich mal so eine kleine Querverbindung zu Berlin. Aber hilft dir denn deine, also was du ja auch gerade beschrieben hast, dieses eher leichtere amerikanische Denken, dann aber auch vielleicht die, ich sage jetzt mal, vorsichtigere deutsche Version. Hilft dir das auch in deinem Business, also in deinem Beruf? Kommst du damit gut klar, dass vielleicht so das Deutsche in dir sagt, hey Janina, hier sei mal ein bisschen vorsichtig, aber der Ami dann in dir sagt, ja komm, wir gehen jetzt mal vor?
Also ich muss schon sagen, dass wenn ich hier in Deutschland bin, das triggert mich schon.
Ah, ja.
Also weil ich bin halt doch so deutsch und in Deutschland aufgewachsen und so. Und dieser deutsche Dämpfer, wovon du auch gesprochen hast, so dieses, dass irgendwie alles energetisch auch mal schnell gedämpft wird und so und träum mal nicht so groß und also da falle ich schon immer wieder auch in diese Spirale rein, wenn ich hier in Deutschland bin. Also ich bin ja so ein Hypersensibelchen und sowas und ich so Energie ist so ganz, macht ganz viel mit mir und ich merke, dass meine Energie eine andere ist, wenn ich in Deutschland bin versus wenn ich in New York bin. 100%.
Obwohl es dir hier nicht schlecht geht.
Nein, es geht mir überhaupt nicht schlecht und es ist wunderschön mit dir gerade hier in Berlin, Nico, und wir haben wunderbares Essen. Und
wo du ja gar nicht isst. Ich habe meinen Teller fast alle leer gegessen.
Nein, also absolut. Es ist, also ich weiß Deutschland und auch die Arbeit hier und gerade Berlin und die Künstler hier, wow, so zu schätzen und hab dann nichts als Respekt und so. Aber es ist ein anderes Gefühl für mich, wenn ich hier arbeite,
verständlich.
Im Vergleich mit New York.
Aber du hast das so schön gerade jetzt, das ist ein schöner Wink zu Berlin. Du bist ja jetzt auch immer mal wieder in Berlin zum Glück, was ich persönlich ganz toll finde.
Ich auch, Nico.
Bitte noch ganz oft und viel. Wie lange bist du eigentlich schon so bewusst in Berlin?
Also das erste Mal so richtig verschlagen nach Berlin hat es mich... Gott, wann war das denn? Das war 2019, das war im Sommer, da war ich davor eben schon in New York und habe dann aber einen ganzen Sommer hier verbracht und es war so, dann hatte ich auch hier irgendwie meine erste Berliner Agentur und sowas. Genau, also es war irgendwie so, ja, ich glaube 2019 war das. Und dann halt während der Pandemie, ich habe die Anfänge halt in New York mitbekommen und saß da in meinem kleinen Brooklyn, 5 Quadratmeter Zimmer, völlig überteuert und hatte aber keinen Job mehr am Theater. Ich habe auch viel so Voice-Over-Sachen gemacht in New York und das war halt alles nicht mehr möglich und dann muss man aber trotzdem in New York überleben und dann habe ich mich Ende 2020 dazu entschieden, nach Berlin zurückzukommen und habe dann seitdem eigentlich dieses Back and Forth zwischen New York, Berlin. Also Berlin ist irgendwie immer eine Basis für mich seit 5 Jahren. Ja.
Und viele sagen ja auch, oder für mich ist es auch, dass so eine Berlin-New York-Connection, weil beide Städte, obwohl sie eigentlich nicht miteinander vergleichbar sind, haben aber irgendwas. So,
schon.
Also energetisch, finde ich, haben die ein bisschen was. Also weil du sagtest vorhin sowas so, New York ist so grounded. Ich finde Berlin, Wovereit, unserer ehemaligen Bürgermeister, Oberbürgermeister oder regierenden Bürgermeister, hat mal gesagt, arm und sexy. New York ist jetzt nicht unbedingt arm, aber... Berlin, das finde ich sehr, du kannst hier rumlaufen, wie du willst, du hast hier reich und arm und du triffst halt auch immer mal wieder hier gegenüber, sitzt ganz oft Christoph Waltz
genau.
Also du triffst ja schon in dieser Stadt auch relativ viel arm und reich, prominent, weniger und das lebt so vor sich hin.
Voll, ja.
Und trotzdem ist Berlin wie so ein großes Dorf.
Ja, absolut. Und auch so rein künstlerisch gesehen und kulturell, so diese ganzen Subkulturen.
Ja.
Also in Berlin kann man ja auch, du kannst ja an jedem Tag immer irgendwo eine coole Ausstellung finden oder ein coole Performance oder in eine Galerie, die irgendwie einen Open Space hat und so. Und es ist in New York genauso und das liebe ich. Und dann sitzt man irgendwie halt echt mit so 10 Leuten auf einmal in so einem kleinen Blackbox Theater und sieht das beste Theater, was man je gesehen hat und denkt so, what's happening? Ja. Und das finde ich, das hat Berlin auch schon und deswegen liebe ich Berlin auch. Also ich liebe Berlin aus so vielerlei Hinsicht.
Jenny, was kann ich denn, was können wir denn von dir noch erwarten oder was, also erwarten, das klingt immer so doof, sagen wir mal, was sind denn so Dinge, wo du noch hin willst, worauf du hinarbeitest, was so ein Traum ist?
Ja, also ganz spannend. Ich habe jetzt gerade oder bin gerade dabei, meine eigene Produktionsfirma zu gründen, weil ich schreibe gerade ganz, ganz viel. Ich mache auch immer wieder Regie. In 2 Wochen fliege ich nach London und mache da Regie für einen Film. Und also wirklich so dieses selber Filme machen, das ist, ja, das weiß ich auch schon immer. Und jetzt ist es Zeit so. Und auch vor allem das Schreiben, und dann selbst produzieren. Und ich muss sagen, in diesem Beruf, was mir am meisten Spaß macht, ist dieses tolle Leute zusammenbringen und gemeinsam was kreieren. Yeah. Und ob ich da jetzt unbedingt vor der Kamera bin oder Regie führe oder die Story geschrieben habe oder das produziere und mir einen Ast abfreue, dass all meine Freunde zusammenarbeiten oder tolle Menschen.
Yeah.
Also es bringt mir dieselbe Freude so.
Ach, stark.
Und ich glaube, das ist auch, was uns verbindet.
Ja, glaube ich auch. Das ist auch so. Ja, also ich sehe das in dir genauso. Das ist gar nicht... dass wir unsere Eitelkeiten so runterschrauben können.
Total. Also,
wenn es ums Projekt geht, was uns vorantreibt.
Absolut.
Ne? Also was uns treibt und voran. Ja.
Voll. Für mich ist es immer das Projekt, was durch uns ja irgendwie durchfließt. So. Aber wir sind so ein Vehikel.
Ja.
Genau.
Ja. Und spannend.
Ja.
Ist ja toll. Also da können wir zukünftig noch eine ganze von dir sehen und
hoffen. Ja, ich hoffe. Ich bin schwer am Arbeiten.
Ja, stark. Ja. Ja. Ach, Janina, ich gucke gerade hier auf die Uhr, wir haben jetzt locker 40 Minuten gequatscht.
Aber that's okay.
Wir fragen gleich nochmal, ob wir das aufwachen können. Du hättest ja essen dürfen sollen, ich wollte dich ja sozusagen auch zum Gespräch animieren. Es ist total spannend. Also ich mag ja deine Power, deine Zuversicht, vielleicht auch manchmal eine gewisse Naivität, die ich auch habe.
Also, voll. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Ich will mir die auch bewahren. Ich liebe meine Naivität.
Ich finde, das war jetzt voll. Gar kein Angriff.
Nein, ich weiß. Ich bin genauso. So als Encouragement. Ich glaube, Naivität ist toll, weil die spricht auch von einem Vertrauen und dass ich mit offenem Herzen durch die Welt gehe und dann verletzt werde und sowas. Aber das Herz offen zu halten, trotzdem, ich glaube, das ist
schwer.
Toll.
Ja,
das
also ist, du hast es geschafft bis jetzt.
Irgendwie schon.
Ja.
Ja.
Spannend.
I'm trying.
Letzte Worte?
Letzte Worte. Nico, deine Augen sind schön und ich freue mich, dass wir heute sitzen. Und ich bin dir ganz dankbar für auch diese Community, die du so kreierst. Weil das weiß ich voll zu schätzen. Also ich finde das ganz toll und das ist auch echt was ich so in Deutschland oft vermisse. So Leute, die so wie du so, wie soll ich sagen, so echt so Community-stiftend sind. Und das ist toll. Also ich bewundere das, ich habe da vollen Respekt für und ich bin so froh, dass wir uns getroffen haben.
Na, vielen Dank, gebe ich sehr gerne zurück und wir machen auch noch hoffentlich ganz
viel. Wir machen noch ganz viel zusammen.
Danke, Jenny, ich kriege richtig Gänsehaut, ganz wohlig. Und was man übrigens im Hintergrund hört, ich wollte es mal an dieser Stelle kurz anmerken, ist der Brunnen, der hier immer schön spritzt. Das ist nicht das Rauschen des Windes, sondern tatsächlich die fontänenartigen Brunnenwasserspritzer.
Genau. Ja.
Danke.
Danke dir.
Und denkt dran, ihr da draußen bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.